Der Nikolaus war da und er brachte einen neuen Pitcast, eine neue Ausgabe der Ravenol Racing Roundup Edition und gleichzeitig auch noch die neue Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Herzlich willkommen! Viktor Smolski hat wieder zugeschlagen, unser Barde, der dieses Jingle eigens für Pitcast komponiert hat. Der Heavy Metal, der Power Metal Star aus Beckum, begeisterter Hobbyrennfahrer, ist ja der Urheber von dem Jingle, das ihr zum Einstieg und auch als Bridge in diesen Podcast jeweils hört. Ich habe es gesagt, die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ist heute bei uns im Verlag angekommen und damit auch gleichzeitig in den Versand gegangen für alle Abonnenten und Vorabbesteller, die das Heft schon per Pre-Order bestellt haben. Wenn die Post noch mitspielt, das weiß man ja heutzutage nach den Ankündigungen nicht mehr so. Wenn sie es tut, dann habt ihr also als Abonnent oder als Vorabbesteller diese 180 Seiten starke Ausgabe mit ganz besonderen Geschichten aus der weiten Welt des Motorsports bereits morgen im Briefkasten bei euch zu Hause. Ein Themenschwerpunkt ist natürlich Hans-Joachim Stuck, und zwar sowohl der Vater Hans Stuck als auch der Sohn Hans-Joachim Stuck. Striezel erinnert sich an die Abenteuer mit und seines Vaters und er hat auch gleichzeitig noch ein paar Original-Rennfahrer-Handschuhe spendiert mit Original-Autogramm, die ihr gewinnen könnt in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Hans-Joachim Stuck, aber auch die Erinnerungen der Witwe von John Winter, also von Louis Krages, sind das Kernstück in dieser neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. 180 Seiten, wie gesagt, Deutschlands größtes Motorsportmagazin. Wir haben es heute im Verlag druckfrisch angeliefert bekommen. Das heißt, es ist auch druckfrisch rausgegangen an alle Abonnenten und Vorabbesteller. Unsere Formel-1-Reporterin Inga Stracke, die wartet derweil schon in Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit oder kurz daneben, unmittelbar vor dem großen Hotel auf Yas Marina Island, darauf jetzt zum großen Expertentalk einsteigen zu können. Ein Formel-1-Grand Prix steht ja noch auf dem Programm. In der Wartezeit könnt ihr die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk lesen. Jetzt aber schalte ich mich erst einmal zusammen mit Inga Stracke in Abu Dhabi, um auf den letzten Grand Prix der Saison 2024 vorauszublicken. Viel Spaß damit! Da wird es ja sogar noch ein bisschen richtig emotional zum Saisonausklang. Wer hätte damit gerechnet? Es gibt schöne Nachrichten, es gibt berührende Nachrichten und es gibt einen handfesten Streit. Womit fangen wir an? Die Formel 1 wird wieder Vater, Inga.
Oh, ja, die Formel 1 wird Vater. Max Verstappen wird Papa. Er und seine Lebensgefährtin Kelly Piquet haben doch tatsächlich bei Instagram und in den sozialen Medien ein Foto gepostet, wo er seine Hand auf ihrem Bauch hat und dann steht so sinngemäß dafür: Der Mini-Verstappen-Piquet ist unterwegs. Ich meine, wie viel Rennpotenzial muss dieses Kind, und wenn es ein Mädchen wird, umso besser, wird dieses Kind haben. Wir haben die Familie Piquet in all ihren Rennfahrergenen und die Familie Verstappen, wo ja Papa Jos und Mama Sophie die Rennfahrergene haben. Dieses Kind wird alles in Grund und Boden fahren.
Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich war noch ganz in romantischer Stimmung, dass es da Nachwuchs gibt. Aber wenn du schon wieder eine Ecke professioneller denkst, umso besser.
Aber ich weiß nicht, ob ich dann noch an der Rennstrecke sein werde, wenn dieses Kind dann auch anfängt, in der Formel 1 zu fahren irgendwann.
Naja, wir sind zäh. So schnell kriegt man uns nicht weg. Das siehst du ja mal. Das andere Thema, auch Max Verstappen, und ich bin fast geneigt zu sagen, der macht es ja wie Christian Lindner. Auf der einen Seite macht er sich alles zum Feind, was man sich zum Feind machen kann. Und auf der anderen Seite kommt er dann mit der schönen Soft News raus, ich werde Vater. Hat Lindner so gemacht, letzte Woche, und jetzt Max Verstappen genauso mit seinem Streit mit George Russell, die sich ja nun tatsächlich öffentlich an die Gurgel gegangen sind, wie wir es schon lange nicht mehr erlebt haben.
Zumindest verbal, ja, also tatkräftig noch nicht. Das Interessante ist, hoffentlich nicht, hoffentlich vor allen Dingen nicht auf der Strecke. Das hat sich so hochgeschaukelt, ja, das ging, ich glaube, in Las Vegas los. beziehungsweise Katar. Dann gab es da die Einplatzstrafe für Max Verstappen, weil George Russell sich beschwert hatte, dass Max Verstappen zu langsam gewesen sei, und er kam angerauscht. Max sagte, er hätte doch nur Platz machen wollen, er hätte das gar nicht niemanden behindern wollen. Und dann ging es weiter, dass George Russell sich da sehr beschwert hat. Und Max Verstappen kam aus dem Fahrermeeting raus und sagte dann beim letzten Rennen in der Pressekonferenz, hey, ich habe jetzt allen Respekt vor George verloren, wie der sich verhalten hat, wie der mich in diesem Steward, in dem Meeting mit der Rennleitung, im Fahrerbriefing bloßgestellt hat. Das geht gar nicht. Woraufhin George sagte, Max Verstappen ist einer, der andere bullied. Wie sagt man auf Deutsch? The bullying
Dissen heißt das
belästigt.
heutzutage
Nein.
so schön. Dissen.
Ja, dissen. Dissen ist noch, warte mal, ich gucke mal die Übersetzung. Aber dissen ist noch zu wenig für Bullying. Also dissen ist zu wenig. Das ist schon belästigen oder in die Enge treiben oder ja, auf jeden Fall ging das dann weiter, dass Max, und dann hat jemand gesagt, aber als der George das gesagt hat, hatte er Tränen in den Augen, woraufhin der Max dann wieder den Medien sagte, ja, das nächste Mal bringe ich dem George ein Taschentuch mit. Das ist ja eigentlich noch humorvoll, ne? Dann ging es aber weiter, dass George Russell gesagt hat, Max Verstappen hätte tatsächlich im Fahrer und nach dem Fahrerbriefing, als sie rausgegangen sind, zu ihm alleine, das kann keiner bestätigen, gesagt, ich überfahre die Linie, ich drücke dich an die Wand, mit dem Kopf fahre ich dich an die Wand. Das geht natürlich nicht. Und ob er das gesagt hat oder nicht, wissen wir nicht. Wir haben nur das Wort von George, der das sagt. Kann das natürlich mit dem niederländischen Englisch und dem britischen Englisch vielleicht ein Missverständnis gewesen sein. Wir wissen es nicht. Geht aber noch weiter.
Ja, gut, aber ich finde diesen Satz von Max Verstappen, I'm gonna put your head first into the wall. Also ich ramm dich frontal in die Mauer. Du sagst natürlich, es geht nicht, ja, aber die Frage ist ja, wie ernst ist das gemeint oder ist das einfach nur eine Retourkutsche, eine rhetorische, um jetzt ein bisschen am Nervenkostüm von George Russell zu rütteln? Denn ich komme wieder mit meinem Beispiel Fußball. Ich habe mal irgendwann, obwohl ich kein großer Fußballexperte und schon gar kein Fan bin, lese ich gerne Autobiografien. Und es gibt eine Autobiografie von Uli Borowka, von dem ehemaligen Werder Bremen-Spieler, als Werder noch Fußball spielen konnte, der geschildert hat, dass er als Abwehrspieler den Stürmern im Tunnel, in den Katakomben, während des Wartens darauf, dass sie rausgelassen werden aufs Feld, auch schon mal gesagt hat, heute kommst du nicht ohne ein gebrochenes Bein wieder vom Feld runter. Natürlich hat er sich das Bein nicht gebrochen, aber er war angemessen eingeschüchtert, der andere, um dann entsprechend respektvoll vielleicht nicht so in die Zweikämpfe reinzugehen mit Uli Borowka wie mit anderen. Und es gibt auch sonstige Beispiele aus dem Motorsport. Martin Smolinski aus deiner Nachbarschaft in Olching ist da ein gutes Beispiel, der gerne mal vor dem Start eines Speedway-Rennens zu seinem Kontrahenten sagte: Übrigens bin ich deutlich nervenstärker als du und du brauchst auch nicht gar nicht loszufahren, du stürzt sowieso, wenn du dich mit mir anlegst. Also das.
Ja, ist nochmal was anderes, als zu sagen, ich fahre dich mit dem Kopf in die Wand, wenn er das wirklich so gesagt hat. Dann ist das schon ganz schön heftig. Interessant ist aber, dass jetzt Christian Horner sich damit eingeschaltet hat und dann Toto Wolff sich mit eingeschaltet hat. Und das,
Der kläffende Terrier.
ja, also Christian Horner hat in der Pressekonferenz von seinen beiden Hunden erzählt. Er hätte zwei Hunde und hat da so eine Allegorie aufgestellt, woraufhin dann Toto. Eigentlich gestern fing Toto damit an. Gestern hat sich nämlich Toto in die Medienrunde von Russell mit eingeklinkt, was er sonst nie macht. Und hat da eben noch gesagt, ja, hey, das geht gar nicht so, was der Verstappen so macht. Und dann hat Horner eben von seinen Hunden erzählt. Und dann hat Horner zu uns auch nochmal gesagt, also das sind Fahrer, die müssen das unter sich ausmachen. Aber manche Sachen sind halt nicht okay. Fairness muss da sein, Respekt muss da sein. Jetzt ist es eine lange Saison, alles ist aufgeheizt. Und Toto Wolff hat jetzt dann heute auch noch mal gesagt, normalerweise würde er die Fahrer das unter sich ausmachen lassen. Da hat ein Teamchef nichts drin zu suchen. Er hätte sich jetzt auch nur eingemischt, weil der andere Teamchef sich eingemischt hätte.
Naja, auf jeden Fall hat es hohen Unterhaltungswert und it keeps you on your toes da in Abu Dhabi, wie man so schön sagt. Also es hält dich da schön beschäftigt.
Absolut, das hat so ein bisschen Ferrari und McLaren aus dem Scheinwerferlicht rausgeholt, weil sich jetzt alle irgendwie um Mercedes und um Red Bull scharren, wo sie sich doch eigentlich um Ferrari und McLaren scharren sollen. Ja, ganz interessant, ganz interessant.
Bei Red Bull gibt es dann gleich noch die nächste Baustelle. wo man jetzt sagt, Sergio Perez hat nach diesem Grand Prix genau die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder er lässt sich entlassen oder er tritt freiwillig ab und räumt seinen Platz bei Red Bull Racing zum Jahresende. Es gibt auch eine schöne Statistik, die das Ganze unterfüttert, wie schlecht Sergio Perez tatsächlich ist. Es hätte seit der Saison, als ausgerechnet Jos Verstappen, Teamkollege von Michael Schumacher bei Benetton gewesen ist, seit diesem Jahr hätte kein Teamkollege eines Weltmeisters mehr so schlecht ausgesehen im Vergleich zu seinem weltmeisterlichen Teamkollegen, wie eben damals Jos Verstappen im Vergleich zu Michael Schumacher.
Wow. Okay.
Untermauert mit
Interessante Sch
WM-Punkten, also nicht mit subjektiven Eindrücken, sondern tatsächlich mit WM-Punkten im Verhältnis zu dem, was der Weltmeister im eigenen Team geholt hat.
interessante Statistik. Also, ja, wir werden sehen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt wiederum von meinen lieben Freunden von den lateinamerikanischen Fernsehsendern gehört, dass kein Team so viel Merchandising verkauft wie Sergio Perez. Also es geht nur um Merchandising, es geht nicht um Sponsoring, es geht nicht um die mexikanischen Millionen, die da reingesetzt werden,
Ja.
reingebracht werden ins Team, sondern es geht tatsächlich um verkauftes Merchandise, wo ja auch das Red Bull Team definitiv auch mit partizipiert oder
Die werden
profitiert,
Prozente
ja.
bekommen, oder?
100 Pro, weil das ist ja licensed Red Bull Merchandising, das ist ja nicht sein eigenes Checo Perez Merchandising. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe ja bei der Make-A-Wish Foundation online Versteigerungen und die signierten Sergio Perez-Bilder, die gehen weg wie warme Semmeln. Das ist, geht alles an die Make-A-Wish Foundation, aber die gehen richtig, richtig gut. Also, auch wenn er auf die Punkte auf der Strecke nicht holt, punktet der liebe Checo woanders.
Also muss jetzt Red Bull Racing entscheiden, ob sie quasi einen Pay-Driver haben wollen im zweiten Auto oder einen, der es kann.
Also, ich habe mitgehört heute, weil ich nebendran stand bei den Interviewrunden, wie Christian Horner zu den lateinamerikanischen Kollegen über Colapinto geredet hat und sinngemäß gesagt hat, also er wünscht ihm alles Gute. Colapinto hätte bestimmt eine gute Zukunft vor sich, aber bei Red Bull hätte man schon seinen eigenen Nachwuchsfahrerpool. Ich habe, wie gesagt, das nur mit einem Ohr mitgehört. Kann sein, dass er noch den Nachsatz gesagt hat, aber wir nehmen ihn trotzdem. Den habe ich aber nicht gehört. Also das war eigentlich doch eindeutig.
Ja, das ist aber auch der Standardsatz, den man natürlich von Red Bull hört und mit einer gewissen Berechtigung. Warum sollten die sich da einen ganzen Stall junger Kälbchen heranzüchten, wenn sie dann, sobald sie ins Rinderalter müssen, sagen, jetzt nehmen wir aber einen von außerhalb und stellen den auf unsere Koppel, anstatt ein eigens gezüchtetes Rind, das mal irgendwann zum Bullen wird.
Ist aber ein netter Vergleich. Christian Horner nimmt Hunde, du nimmst Rinder und Bullen.
Sie heißen immerhin Red Bull und
Eigentlich.
nicht Red Dogs.
Okay, da hast du aber jetzt, ja, okay, alles klar.
Jedenfalls Colapinto kann ich mir auch nicht vorstellen. Und Carlos Sainz, was ja auch immer noch so rumgeistert als Theorie, dass der gar nicht erst bei Williams fährt, weil er dann eine Ausstiegsklausel hat, wenn er doch einen besseren Drive kriegen könnte, dann würde er den sofort ziehen und sofort einnehmen können. Glaube ich auch nicht. Dazu ist, glaube ich, zu viel Porzellan zerschossen und zersplittert. Zerscheppert worden beim ersten Gastspiel von Carlos Sainz Junior bei Red Bull.
Du, wer weiß, am Ende steigt Sebastian Vettel in den Red Bull. Wer weiß, oder aber Mick Schumacher.
Glaube, von beiden Gedanken können wir uns getrost verabschieden.
Die wären aber beide noch frei. Und ich fände es ganz prima, wenn wir noch einen deutschen Piloten hätten. Interessanterweise hat mir ein alter Bekannter Ottmar Schaffnauer gesagt, dass er jetzt mehr Deutsch lernt. Warum auch immer.
Okay.
Der ist hier im Fahrerlager.
Ja, okay, was macht?
Gleichzeitig habe ich aber gehört, dass ein anderer guter alter Bekannter, der sich die letzten Jahre um Joe Guanyu gekümmert hat bei Sauber, jetzt logischerweise nicht mehr bei Sauber sein wird, weil Joe Guanyu nicht mehr bei Sauber ist und wenn dann nur als Ersatzfahrer, das ist noch nicht sicher, sondern dass Graham Lowden, der Mann, der verdammt gut zeichnen kann, er macht Bleistiftzeichnungen von Porträts, das ist gigantisch, dass der neue Chef des Cadillac-Programms werden soll.
Okay, das würde Sinn ergeben, ja. Die haben natürlich jede Menge Techniker sich geholt. Auch Techniker, die sowohl in der ersten als auch in der zweiten Reihe schon agieren können in Silverstone im Teamsitz. Aber sie haben noch
Pat
keinen.
Simmons auch, oder?
Pat
Ich meine, ich
Simmons
habe Pat
ist
Simmons.
da und noch ein ehemaliger. Ist Bob Bell da hingegangen oder ein anderer von Renault? Also die haben gerade bei Renault, die ja sehr viel aufgelöst
Börsen.
haben, haben sie da ordentlich gewildert. Und da sind ja auch, zumindest auf der englischen Seite von Renault, sind ja sehr, sehr viele sehr gute Leute. Pat Simmons ist so einer, Bob Bell, wenn er dann ist, ich müsste jetzt nachschauen, ich glaube, es war Bob Bell, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber zumindest irgendeiner aus derselben Abteilungsriege wie aus demselben Dunstkreis, sagen wir mal, von Pat Simmons und von Bob Bell, ist da ein sehr bekannter Name auch.
Wobei Pat Simmons ja zuletzt bei F1 oder FIA gearbeitet hat, bei
Ja,
einer der beiden,
genau.
als technischer Advisor sozusagen.
Maßgeblich der
Ähm,
Kopf
zeitwe
hinter dem.
zeitweise war, ja, zeitweise war er ja auch gesperrt, wir erinnern uns, Piquet Junior. Aber genau wie Flavio Briatore, der ja auch jetzt hier in Abu Dhabi im Fahrerlager ist. Alles vergessen, sind
Ja,
alle wieder da.
sie kommen alle wieder. Pat Simmons war ja einer der Köpfe hinter diesem jetzt greifenden oder jetzt gültigen Ground Effect Car Regelwerk. Das hat ja Pat Simmons maßgeblich mitgestaltet in seiner Rolle damals eben als Advisor, als Berater für die FIA.
Also, guter Mann, ich fand ihn immer sehr witzig, hat
Ja.
gute Jokes drauf, mit keinem kann man sich gut unterhalten, gut plaudern, auch an der Bar. Also, ich mag ihn.
Ja, man raucht noch mehr als unser Mitarbeiter Achim Schlang. Das musste er erst einmal schaffen. Aber wie steht es denn im Kampf um den Konstrukteurstitel, um die Team-Weltmeisterschaft quasi? Heute war ja schon freies Training. Ferrari hat ordentlich was liegen lassen auf McLaren mittlerweile.
Ja, vor allen Dingen, weil sie Strafplätze liegen lassen haben. Ich gucke gerade mal, ist das jetzt die erste Session oder die zweite, die ich hier. Also FP2, Session finished, Norris, Piastri, Hülkenberg, Sainz, Hamilton, Leclerc, Bottas, Magnussen, Albon, Tsunoda, Lawson. Verstappen 17., das sagt eigentlich nicht so wirklich viel aus.
Nee.
Aber Charles Leclerc, da haben sie ich meine, Batterieeinheit, also auf irgendwas an der Antriebseinheit gewechselt, und deswegen bekommt er Strafplätze und ist damit sozusagen schon mal ein wenig gehandicapt. Und Carlos Sainz hat ja vor dem Wochenende schon gesagt, wir brauchen ein perfektes Wochenende für Ferrari, soll heißen Doppelsieg und schnellste Rennrunde
Ja.
und ein schlechtes Rennen für McLaren, damit wir diesen Konstrukteurstitel holen können. McLaren wartet ja auch schon noch ein bisschen länger drauf als Ferrari. McLaren wartet seit 1998 auf diesen Titel. Ferrari seit 2008, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Also ja, ist für McLaren vielleicht ein bisschen heißer drauf.
Momentan läuft allerdings tatsächlich alles in die Richtung von McLaren, auch weil die Streckencharakteristik und die Temperaturen wahrscheinlich sehr gut zu dem passen, was der McLaren am liebsten hat.
Ja, also es ist so im Durchschnitt zwischen 27 und 31 Grad. Gegen Abend jetzt, du siehst, es ist der Kurs ist Flutlicht erhellt, ist immer noch T-Shirt-Wetter, sehr angenehm. Das sind so die Bedingungen, die es zum Rennen auch haben wird. Definitiv wärmer als in Vegas, definitiv wärmer auch als in Katar.
Ja.
Und tagsüber ist es sehr, sehr windig hier. Am Abend legt sich der Wind. Und auch das ist dann interessant, weil ich glaube, wenn die in den Sonnenuntergang reinfahren im Rennen, da wird es noch windig sein. Sobald die Sonne weg ist, wird dann der Wind weggehen und auch das wird sehr interessant sein.
Wie lange fahren Sie in den Sonnenuntergang und wie lange fahren Sie bei Dunkelheit? Denn das ist dann ja wahrscheinlich mitentscheidend über die Art und Weise, wie man das Auto abstimmt. Das kennt man ja von Langstreckenrennen. Weil mit Sportprototypen, die kann man ja einmal so hinstellen, dass sie bei Taglicht schnell sind, oder man kann sie so hinstellen, dass sie bei sauerstoffhaltigerer Luft, bei dunklerem Himmel, sauerstoffhaltigerer Luft und entsprechend niedrigeren Asphalttemperaturen konkurrenzfähiger sind. Diese Frage stellt sich ja bei solchen Rennen, die tagsüber beginnen, nachmittags beginnen und in den Abend hineingehen in der Formel 1 im Prinzip ganz genauso. Und das ist ja deswegen interessant, weil der Mercedes ja generell eher auf kühleren Strecken zu Hause ist, kühleren Strecken, auf denen man das Auto bretthart abstimmen kann. Man kann, so flach wie Abu Dhabi ist das Auto dort, tief legen und hart abstimmen, aber es ist halt warm. Und die Frage ist, wie kalt wird es und wie sehr kommt das dann Mercedes nachher entgegen?
Da ich nicht Petrus bin und das nicht so ganz genau weiß alles, habe ich mal ganz schnell meine App hier konsultiert. Rennstart 17 Uhr Ortszeit, Sonnenuntergang 17:33 Uhr. Aber das ist ja nicht so
Naja, das.
ganz unten und dann kühlt es erst. Also kannst du sagen, die erste halbe Rennstunde, erste halbe Stunde des Rennens ist es noch
Ja, die das halbe, es ist aber dann zwar, es ist eine halbe Stunde, aber es ist nicht das halbe Rennen, das muss man ja
Ach, ist
sehen.
der
Es ist
Neustart.
ein,
Das spielt dann alles immer rein.
deswegen, es ist schon interessant, sich das anzugucken und da auch mal darauf zu achten, wer wird das Auto nachher wie hinstellen, wer wird es komplett auf Dunkelheit quasi bauen, um es im Sebring-Jargon zu halten, oder wer wird es mehr in Richtung Tag bauen, aber all das kannst du dir ja in Ruhe angucken. Wie war denn deine Veranstaltung? Fällt mir bei Dunkelheit gerade noch ein. Ich habe ein paar Bilder rumfliegen sehen mittlerweile von der Make-A-Wish-Chose.
Ja, war super. Vielen, vielen Dank, dass du nachfragst. Also wir hatten meiner Meinung nach das beste Event für die Charity, das ich in den 10 Jahren, in denen ich die Veranstaltung jetzt hier mache, hatte. Wir hatten gut über 120 Gäste, insgesamt 40 Personen, muss man sagen, von den Wish-Familien mit vielen Kindern, die wir auch zu diesem Essen einladen konnten, was ich wiederum dadurch finanziert habe, dass andere wunderbare Gäste aus der Formel 1, danke an alle, ihre Tickets für das Gala-Dinner gekauft haben. Wir haben, ich glaube, gut 100 Lose verkauft. Wir hatten den Bernd Mailänder da, der seinen Rennanzug gespendet hat und handsigniert hat für denjenigen, der den ersteigert hat. Und ich hätte mitsteigern sollen, aber ich war ja in der Auktion, da konnte ich nun nicht. Aber im Nachhinein gesehen, denn das ist nur einer von zwei Anzügen, die es überhaupt gibt, weil es eben dieser Anzug von dem diesjährigen Jubiläum der FIA ist. Also insofern was ganz Besonderes. Wir hatten einen signierten Pirelli-Reifen und weil es so schön ist und weil nicht jeder da sein konnte, beginnt jetzt ab heute auf F1 Authentics, wenn man da auf Categories, also Kategorien geht und auf Make-A-Wish, beginnt heute die Online-Versteigerung inklusive eine Mitfahrt im Formel-1-Doppelsitzer. Da kann man tatsächlich mitfahren bei einem professionellen Formel- oder ehemaligen Formel-1-Fahrer in den Minardis von Paul Stoddart, offiziellen Doppelsitzer. Auch das wird versteigert.
Na, dann kann Abu Dhabi kommen und dann kann auch die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk kommen. Wir können noch ein bisschen gemeinsam reingucken, was es da so Schönes gibt. Beispielsweise etwas zur Rallye Dakar, beispielsweise eine ganz besonders kuriose Geschichte, wie man Rennbesuche im kommenden Jahr etwas anders gestalten kann als üblich. Natürlich die Rallye Dakar, ein zentrales Thema mit der Vorschau, mit den Erkenntnissen, die sich in Marokko ergeben haben. Aber wie gesagt, ein Kernthema ist das Deutsche Tourenwagenmasters, die Renaissance des DTM und damit einhergehend auch eine Geschichte, eine Personality Story über John Winter, über den besten Herrenfahrer, den der deutsche Motorsport jemals gesehen hat und der ein ganz, ganz tragisches Ende gefunden hat. Seine Gattin Ulrike Kragis hat mich in Harvesterhude, einem Stadtteil von Hamburg, empfangen und dort haben wir lange über John Winter und über das Leben philosophiert und geredet. Eine höchst lesenswerte Geschichte ist dabei rausgekommen. Und wir haben, auch das lege ich euch ganz besonders ans Herz, ein sehr intensives Gespräch geführt mit der einzigen Rennfahrerin, die momentan tatsächlich Formel-1-Potenzial hat, nämlich die Japanerin Yuyu Noda, die die Hauptdarstellerin unseres Hefteinstieges sein wird. 180 Seiten, Deutschlands größte Motorsportzeitschrift mit wiederum hochfeinen Inhalten und einer optischen Aufmachung, die ihresgleichen sucht. Wer es noch nicht bestellt hat, kann sich auf der Internetseite pitwalk.de ein Bild machen und im Shop auf der Internetseite pitwalk.de auch gleich die Bestellung auslösen. Dann können wir das sogar noch an diesem Wochenende zügigst weiterverarbeiten. Alle Abonnenten und Vorabbesteller haben es schon und denen wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre der neuen Ausgabe, Heft Nummer 80 von Pitwalk. Bis Montag, bis zum nächsten Ravenol Racing Roundup. Euer Norbert Okenga.